Die Sarah hat eine Außenseite. Also wenn ihr mich nicht unterbrecht, dann mache ich die auch nicht. Ja.
Ich habe das nicht verstanden.
Genau, da.
Also ich meine, das frage ich normalerweise nicht mehr. Wenn man jetzt 3 Meter als Zahl und in 1000 Jahren sagen würde, wieso haben wir jetzt nur noch die 3? Die gibt es noch viel höher. Also, aber hier geht es um eine Zeit, das Unsichtbare, den Krebs, die Leute, die das wird alles sowieso weggelassen. Und ich habe da aber irgendwie, weil sie da noch sagten, ach nee, das war umgekehrt. In dem Moment brach euch ja alles zusammen. Aber genau das möchte ich wissen. Diese Grenzwerte, wie die errechnet werden, ist da auch nicht. Vor allem, wie der Grenzwert selbst errechnet wird, in dem Giftschuh, den man gemacht hat.
Da wird schon gerechnet. Und da sind auch... wirklich ganze wissenschaftlichen Einrichtungen mit befasst. Aber der Grenzwert selber ist keine wissenschaftliche Rechnung. Sondern der Grenzwert selber ist eine politische Abwägungsentscheidung und zu der wollte ich was gesagt haben.
Da gibt es keine Zahlen.
Doch, natürlich, so und so viel Mikrogramm pro Dingsbumsgramm. Aber das ist uninteressant. Doch, das ist ein realer Wert. Das ist ein Anteilswert an der Atemluft.
Aber den kann man nicht umsetzen jetzt so, dass man sich darauf verlassen kann, dass man dann auch noch Luft kriegt, weil bei einem selber wirkt das anders oder so.
Das wollte ich ja gerade sagen, dass es darum gar nicht geht, dass das jeder verträgt. Sondern da wird was anderes verträglich gemacht. Da wird verträglich gemacht, das Geschäft mit Automobilen, mit Verbrennungsmotoren wird verträglich gemacht, das auf jeden Fall laufen soll, wird verträglich gemacht mit dem Gesichtspunkt der Politik, dass für das Benutzen eines Landes schon noch etwas von brauchbarer Volksgesundheit übrig bleiben muss. Das wird verträglich gemacht. Und die Verträglichmachung heißt schlicht und ergreifend, in dieser Abwägung wird eine Entscheidung herbeigeführt. Mehr nicht. Die wird auch wirklich überwacht, die wird kontrolliert. Wenn dabei herauskommt, dass der Grenzwert doch zu locker angesetzt ist vor dem Gesichtspunkt des Staates, naja, irgendwie soll mit seinem 80 Millionen Volk noch was anzustellen sein, dann wird er vielleicht sogar mal verschärft. Nur hat das mit der Unversehrtheit der Leute nichts zu tun. Das hat was mit der Brauchbarkeit des ganzen nationalen Kollektivs zu tun.
Das meinen Sie doch nicht, dass ein brauchbar für einen Krieg, brauchbar für Arbeitskraft?
Das ist ja wohl im Moment der Normalfall.
Ja, meine ich ja.
Ja, aber weißt du, das ist so, wenn ein Staat darauf achtet, dass die Leute als Arbeitskraft brauchbar sind und dann auch noch dafür sich einsetzt, dass sie auch ordentlich dafür gebraucht werden, dann hat er für den Fall, dass es auf den Krieg hinausläuft, auch schon das Seine getan. Dass ich die Sache mit dem Automobil auf dem Weltmarkt noch anspreche, das liegt eigentlich auf der Hand.
Ja, warte mal, ich habe noch einen Schritt davor, nach innen hin. Kannst du mal was dazu sagen, wie sich der Grenzwert, den du jetzt ja auch erstmal besprochen hast, dass den gibt es und der ist einzuhalten, wie sich eine auch kommunale und Landespraxis in den großen Städten dazu verhält, die ja praktisch so geht, dass die Grenzwerte einfach über Jahre auch einfach nicht eingehalten werden. Also es ist auch immer ein Moment von Interessiertheit daran, dass dieses Geschäft auf jeden Fall geht. Also man hält sich den Grenzwert, der gilt irgendwie und praktisch gilt er aber doch nicht.
Es ist eine Verlaufsform dieses Abwägens und zu dem gehört es dazu. Also was schon der Irrwitz am Grenzwert ist, hat auch noch diese Verlaufsform. Das war doch schon, habe ich vorhin nicht gesagt, aber das war doch hochinteressant. Jetzt wird man erst bekannt gemacht, wie schlimm das mit den Abgasen ist. Dann wird man umgelenkt darauf, man soll sich eigentlich mehr um die Autoindustrie Sorgen machen. Und dann war ein Dogma in der Welt, was auf gar keinen Fall passieren darf: Fahrverbot. Das war hochinteressant. Immer im Namen des Volkes natürlich. Aber das Gemeine übrigens an diesem, der Handwerker muss auch noch fahren können. Das Gemeine an solchen politischen Argumenten ist ja ernstlich, dass die Politik ihren Laden so organisiert hat, dass tatsächlich die trostlosen Existenzen der normalen Menschen davon abhängig gemacht sind, dass sie auf diese Weise ihrem Geldverdienst nachkommen können. Und dann beruft sich die Politik darauf und sagt, im Namen der Arbeitsplätze, im Namen der Handwerker, im Namen der Hebammen können wir jetzt auf gar keinen Fall Fahrverbote zulassen. Ich sagte jetzt nicht, wie lange ich schon aushalte.
Darf ich Ihnen noch mal etwas sehr Privates sagen?
Nö. Bitte nicht.
Ich weiß jetzt, ich
ich habe mit dem innerirdischen Ärger genug, also lassen wir die mal außen vor. Woraus ergibt sich eigentlich dieser Fortgang jetzt? Es ist eigentlich ein Fortgang, der ist schon vorbereitet. Das ist eine Sorte von Geschäft, Industrie und Kapitalgröße. Dieses Autogeschäft. Das ist eigentlich immer von vornherein über die nationalen Grenzen als geeignete Geschäftssphäre hinaus. Und es gibt überhaupt keinen anderen Automobilkapital mehr. Meines Wissens jedenfalls. Die nicht multi sind. Also findet diese Sorte Autogeschäft als eine weltumspannende Weltmarktkonkurrenz dieser Automultis statt. Und übrigens ist es kein von mir jetzt enthülltes Geheimnis, sondern das kann man in der Zeitung nachlesen, dass diese Konkurrenz der Automultis auf der Welt den Charakter eines Verdrängungskampfs hat. Das ist als Lage der Automobilindustrie bekannt gemacht, dass sich diese übrig gebliebenen Automobilkonzerne überall auf dem Weltmarkt verdrängend auf die Füße treten, sich Markt auf Kosten der anderen zu erobern suchen. Das Eigentümliche ist, das wird einem erzählt, und es soll bloß eine Konsequenz haben, die Berichterstattung. Dass man sich schon wieder Sorgen macht. Der Markt ist eng, Verdrängungskonkurrenz ist und verlangt ist die Stellungnahme, hoffentlich machen wir es. Hoffentlich machen es unsere. Also gleich die Parteilichkeit aus Verdrängungskonkurrenz auf dem Weltmarkt soll folgen. Wir sind parteiisch für die, die von deutschen Standort aus diese Konkurrenz führen. Das ist schon so ein Ding. Man könnte sich ja auch mal fragen, wenn da schon immer propagiert wird, wir müssen siegen, in was soll man da eigentlich siegen? Was wird einem da eigentlich mitgeteilt über wie Kapitalismus geht? Man soll parteiisch dafür sein, dass sich das Geschäft mit den Automobilen richtig darum dreht, Marktanteile auf der Welt zu okkupieren, auf dem Weg, dass man sie anderen Kapitalen wegnimmt, dass da Enteignung stattfindet, dass da Zerstörung von anderen Kapitalen vorangetrieben wird. Und das schließt immerhin ein, dass es zu den schönen Einrichtungen dieses Weltautomobilmarkts gehört, dass massenhaft, dauernd von Menschen geleistete Arbeit bei Automobilkonzernen für wertlos erklärt wird. Die einen Modelle setzen sich durch, die anderen gehen eben kaputt. Geleistete Arbeit sinnlos, kapitalistisch wertlos. Und nicht nur das, ganz selbstverständlich wird man zur Parteilichkeit aufgefordert für eine Sorte Konkurrenz, die einschließt, dass es Arbeitsplätze in Deutschland gibt, indem man anderen im Ausland diese auch dort alternativlose Einkommensquelle wegkonkurriert. Das steckt eigentlich hinter dieser Rede von der Merkel, wenn sie sagt, VW ist ein Stützpfeiler des deutschen Exportweltmeisters. Eine Parteinahme für diese Sorte Vernichtungskonkurrenz. Und wenn man sich das jetzt mal vorlegt, dann kriegen die Überlegungen zu staatlicher Förderung der Automobilindustrie und Festlegung und Pflege von Grenzwerten im Verhältnis dazu noch eine neue Bedeutung. Nicht, dass ich an dem, was ich über diese Grenzwerte gesagt hätte, was ändern täte. Aber jetzt kriegen die Grenzwerte wirklich das, die gehören mit zum Ringen darum, wessen nationale Automobilindustrie Erfolg dabei hat, die Automobilindustrie von anderen zu verdrängen. Jetzt ist zum einen das klar, keiner von den Staaten, die solche Grenzwerte in diesem Kampf um, wer hat eigentlich den Automobilmarkt für seinen Standort möglichst weit reserviert. Keiner von den Staaten, der in diesem Verhältnis Grenzwerte erlässt, kommt jemals auf die Idee, man möchte auch bei den anderen Grenzwerten haben, damit es den Leuten gut geht. Da sind Grenzwerte beinharter Standortnationalismus. Da kümmert man sich um das Autogeschäft in Deutschland und eben diese Berechnung mit der Volksgesundheit. Aber man nimmt doch nicht Rücksicht auf die Völker der Nationen, deren Automarkt man erobern möchte. Umgekehrt, wenn es dort nationale Normen gibt, dann werden die sofort ins Auge gefasst als, das sind Schranken, hässliche, des Protektionismus verdächtige Schranken dafür, dass unsere Automobilkonzerne dort sich durchsetzen, oder aber, in der Regel beides gleichzeitig, Geschäftsbedingungen, bei denen man einen günstigen Einstieg fördern und hinkalkulieren muss. Jetzt komme ich nochmal auf diesen Clean Diesel zu sprechen. Dieser deutsche Diesel war genau so ein solches Produkt von deutschem Staat und deutscher Automobilindustrie. Der sollte auch und gerade im amerikanischen Markt reüssieren, und zwar übrigens mit dem Argument, diese deutschen Motoren, die toppen, also die unterschreiten die amerikanischen Grenzwerte. Damit das amerikanische Volk das übrigens versteht, haben sie einen Werbespot geschaltet, wo so ganz seriöse amerikanische Omis ihr weißes Taschentuch aus dem Täschchen ziehen und vor den Auspuff halten und ganz erstaunt sind. Clean Diesel. Ja, also so ist dann der Umgang mit solchen Grenzwerten. Jetzt ist man richtig ausdrücklich dabei, solche Grenzwerte als Geschäftsmittel zu benutzen. In einer Verdrängungskonkurrenz. Und es gibt natürlich auch was Zwischenstaatliches, Internationales in Sachen Grenzwerten, aber nicht Gemeinsamkeit, sondern erbitterte Handelsdiplomatie. Und jetzt merkt man, wie ärgerlich der Skandal da war. Und worin er wirklich für die Nation, vom Standpunkt der deutschen Nation bestanden hat. Und dann merkt man auch, dass das, wie die deutsche Politik damit umgegangen ist, so gesehen vollkommen sachgerecht war. Die kapitalistischen und weltmarktpolitischen Macher aufregende Skandal an dieser Dieselaffäre, das war der. Da gibt es jetzt einen von deutscher Politik geförderten und politisch gedeckten Motor zum Zwecke der Verdrängungskonkurrenz. Clean Diesel gegen stinkende US-Benziner. Und dann fliegt auf, dass da Schwindel im Spiel ist. Und dann fliegt es auch noch vor den Staatsorganen des mächtigsten Standorthüters der Welt auf. Ja, wenn Bulgarien rausgekriegt hätte, dass da Schummelsoftware drin ist, aber die haben ja auch nicht so ein Kontrollnetz, habe ich ja vorhin erklärt, warum. Aber das ausgerechnet auf diesem entscheidenden Segment des Weltmarkts durch die Behörden des mächtigsten Staats dieser Welt, das auffliegt. Diese Sorte nicht ganz legale Konkurrenztechnik. Das macht jetzt wirklich einen Skandal auf. Und dann ist die deutsche politische Konsequenz vollkommen sachgerecht. Sachgerecht nämlich nach der einen Seite, dagegen kann man nichts machen. Gegen ein amerikanisches Betrugsurteil hat man einfach keine Macht. Was also tun? Einen deutschen Autogipfel. Das Problem muss mit nationalen Mitteln bewältigt werden. Deswegen diese sich dann verbreitende öffentliche Devise: VW muss leben und wenn wir sterben müssen. Und was da zum, das ist die Devise, ja, aber was zum Einsatz kommt, sind jetzt die üblichen Bordmittel des Bewältigens von Geschäftsniederlagen. Gnadenlos entdecken die, dafür sind doch Belegschaften da. Ja, die bei VW haben sie sofort eine Riesenrationalisierungsoffensive aufs Gleis gesetzt. Mit Rückendeckung der Politik. Die Rückendeckung besteht übrigens in solchen Schimpfereien von der Merkel. Ich bin stocksauer. Jetzt wird Wiederaufbau gemacht. Rationalisierung bei VW. Und das andere, der Heimatmarkt ist dafür da, das Problem. Zur Sicherung der deutschen Kapitale in Ordnung zu bringen. Wofür sind Käufer da? Zum Kaufen. Ja, dann wird eine Abwrackprämie, die heißt jetzt anders, in die Welt gesetzt, staatlich gefördert. Und der Mensch wird vor die Kalkulation gestellt: So billig komme ich nie wieder an ein neues Modell. Und so saniert VW seinen drohenden Absatzeinbruch. Jetzt merkt man richtig, wofür die Menschen da sind. Als Beschäftigte werden sie durchrationalisiert, als Käufer rettet ihr Portemonnaie den drohenden VW vor dem drohenden Absatzeinbruch. Und jetzt eine böse Bemerkung noch zum Einstieg. Ernstlich spielen da diese vielen Rufer nach mehr Kontrolle sogar noch ihre konstruktive Rolle. Was immer die sich denken, wenn sie sagen, der Staat muss mehr kontrollieren, hier ist der Staat gefordert, eingebucht worden sind diese Rufe nach mehr Kontrolle in die staatliche Politik mit Grenzwerten und staatlichem Kontrollregime ein neues Unbedenklichkeitszertifikat für den Absatz deutscher Automobilindustrie auszustellen. Sollten Sie sich überlegen, ob das eigentlich das ist, was Sie wollen. So, dann bin ich damit erstmal durch.